Okay, los geht's. Nuts and Bolts. Ich spreche heute eigentlich weniger über Nuts noch Bolts, aber über Machining. Ich bin Feinwerkmechaniker, übrigens ich bin Herr Schwiemel. Und ja, ich erzähle ein bisschen darüber, wie man überhaupt dazu kommt, passgenaue Teile aus meistens Metall zu fertigen. Ja, das Wunder der Austauschbarkeit, wir werden ein bisschen drüber reden. Wie kriegen wir es hin, dass jede Mutter auf jede gleiche Schraube passt, ohne dass da irgendwas klemmt und dass es eigentlich überall auf der Welt so funktioniert? Nochmal zu Machining. Ich werde ein bisschen englische Begriffe mit einwerfen. Machining heißt quasi Zerspannung in Deutsch. Spezifisch werde ich reden über spanhebende Bearbeitung mit geometrisch bestimmter Schneide. Ist ein bisschen Matsch, aber das heißt so viel, wir wissen die Geometrie von der Schneide, im Gegensatz zum Schleifen zum Beispiel, das ist ganz viele kleine Schneiden. Und damit heben wir einen Span ab und bearbeiten damit das Werkstück. Ich fange an mit technischer Kommunikation und komme dann später noch zur Fertigung, wie wir überhaupt dann Werkstücke bearbeiten. Ja, fangen wir an. Ich hatte eben schon ein lustiges Gespräch. Wie stellt man überhaupt sicher, dass das, was man im Kopf hat, auch wirklich so hergestellt wird? Und da ist halt das Problem der Eindeutigkeit. Wie stellt man sicher, dass man eindeutig kommuniziert, was jetzt zu fertigen ist? Normung stellt das sicher. Wir haben ISO, DIN und EN. Andere haben andere Normen. Genau. Der Oberbegriff ist geometrische Produktspezifikation, ist von der ISO rausgegeben. Und das A und O, jetzt besonders bei technischen Zeichnungen, sind Vollständigkeit und Eindeutigkeit. Also ein Objekt muss vollständig beschrieben sein. Es darf keine Lücken geben, es darf keine Unbekannten geben. Und eindeutig, man kann es auf keine andere Weise deuten als die eine, wie es vorgegeben ist. Und das sollte man so entwickeln, dass es passt, dass es funktioniert am Ende. Man soll es herstellen können, also nicht irgendwelche ja, unmöglichen Geometrien. Und man soll es auch überprüfen können, ob es denn später passt, bevor man es einbaut. Und dann kommen wir auch zu der Papierzeichnung. Das ist immer noch der Standard. Also es gibt natürlich 3D-Modelle, aber das, was auf der Papierzeichnung steht, zählt. Ja, die 3D-Modelle haben viele Lücken quasi, die diese Kriterien von der geometrischen Produktspezifikation tatsächlich nicht erfüllen und das schwarz auf weiß Papier schon. Wie funktioniert eine technische Zeichnung? Man muss sich das so vorstellen, man hat das Objekt vor sich und die Kanten, die man sieht, die werden zweidimensional auf das Papier projiziert. Es gibt dann quasi eine Voransicht und dann kippt man quasi das Objekt so zur Seite und dann hat man die Seitenansicht hier. Die Amis machen das andersrum, aus was auch immer für Gründen, aber man sollte es gehört haben und dadurch nicht verwirrt sein. Das ist meistens auch in der Zeichnung hier unten angegeben, welche Projektionsmethode das ist. Ne? Wenn wir jetzt eine Katze fertigen wollen würden, ne? Das ist hier, das ist ein 3D-Modell. Wie sieht das in der Zeichnung aus? Genau, noch ein wichtiges Element in der Zeichnung ist hier das Schriftfeld. Da müssen ein paar Sachen drinstehen. Zu welcher Firma gehört das, wer hat das rausgegeben, welche Werkstoff, Datum, meistens noch so eine Produkt-ID und halt der Titel von dem Produkt. Das ist die Projektion, das sind die Körperkanten, die man sieht und eine Seitenansicht. Hier sieht man noch vielleicht so ein bisschen verborgene Linien von den Bohrungen und Nuten. Ja, aber das kann man tatsächlich noch nicht fertigen, ne? Man weiß ja nicht, wie groß das ist. Und dann müssen Maße eingetragen werden. Das funktioniert so, man nimmt eine Kante, eine Körperkante, zieht von den Kanten eine Maßhilfslinie raus und zwischen den Maßhilfslinien wird dann ein Maß eingetragen. Durchmesser kriegen ein Durchmesserzeichen, Radien, Radius, ja, sonst normal. Ganz wichtig, alles in Millimetern. Immer nur Millimeter, Zentimeter gibt es nicht. Ja, genau, Winkel, das gleiche, da wird so ein kleiner Bogen gespannt. Ja, verschiedene Sachen. Ihr werdet schon merken, ich mache zig Fässer auf, die keinen Boden haben. Also da kann man sich echt kaputt bemaßen. Ne? Das ist ein relativ einfaches Teil, relativ einfach bemaßt, 70 mal 50, so ein Block, 20 dick, zwei Löcher drin. Ja, wie groß darf er denn tatsächlich sein? Man kann ja nicht perfekt fertigen, so wie ich es eigentlich vorausgesetzt habe. Und da kommen Toleranzen ins Spiel, die sagen, wie groß dieser Block sein kann. Auf der vorherigen Folie haben wir unten rechts hier so eine kleine Anmerkung. Das gibt Allgemeintoleranzen an. Wenn wir ein Maß haben, dann können wir in so einer kleinen Tabelle nachschlagen. Und da steht drin, wie viel man von dem Maß abweichen kann. Das reicht aber nicht. Das werden wir schon sehen. Man kann auch hier Maße hinter den Toleranzen hinter den Maßen eintragen. Dann kann man direkt ablesen, wie viel das von den 50 abweichen kann. Zum Beispiel, es darf nicht über 50 sein, aber darf auch nicht kleiner als 0,05 mm von den 50 abweichen. Hier, das ist noch ein Passungsmaß. Das ist ganz praktisch für Bohrungen und Stifte, die zusammengehören müssen. Dann gibt man einfach ein Passungsmaß an und das skaliert sich mit der Größe der Bohrung und der Welle. Das ist quasi das gleiche Verhalten zwischen den beiden, sich auch bei der Größe immer gleicht. Ja, es wird immer schlimmer, wenn jetzt, ja, wenn man jetzt zum Beispiel eine runde Toleranz hat, für eine Bohrung darunter, das ist ja keine eckige. Wenn wir zum Beispiel ein Längenmaß angeben, dann hat man ja ein viereckiges Toleranzfeld und man müsste das viel kleiner machen und es wäre viel kostenintensiver, das so zu fertigen, als wenn man eine runde Toleranz hat. Dann geht man von theoretisch genauen Maßen aus und gibt eine runde Toleranz aus, in der sich die Bohrung, der Mittelpunkt der Bohrung, bewegen darf. Genau, es gibt noch verschiedene Form- und Lagetoleranzen, zum Beispiel hier die Ebenheit. Das darf nicht von der Ebenheit abweichen von 0,05. Das heißt, zwei theoretisch genaue Ebenen, darin muss die Ebene liegen. Parallelität und es gibt noch zig andere, Fass ohne Boden. Wie stellen wir sicher, dass das, was wir gefertigt haben, tatsächlich tatsächlich das ist, was mit der Zeichnung vereinbar ist? Hier haben wir zum Beispiel Grenzlehrdorne, die kann man in Bohrungen stecken. Eine Seite passt rein, die andere darf nicht reinpassen. Wenn sie reinpasst, ist das Teil Schrott. Das gleiche gilt für Gewinde. Eine passt rein, eine passt nicht rein. Hier haben wir noch so einen schönen dicken Messschieber. Das ist natürlich nicht Realität, der Messschieber. Ich hab hier einen. Man sollte so ein Teil ablesen können. Das ist ganz praktisch. Die haben hier unten einen Nonius. Damit kann man meistens auf 0,05 mm genau ablesen. Manche haben auch nur 0,1 mm Auflösung, so wie hier. Man geht von dem groben Maß aus, 5 mm zum Beispiel, und da, wo sich die Linien im Nonius überschneiden, hat man die Kommazahl. Also 5,4 wäre das hier. Das ist übrigens bei digitalen Messschiebern nicht wirklich genauer. Auch wenn die auf 0,01 anzeigen, sollte man denen nicht mehr zutrauen als 0,03 oder 0,04. Ja, wenn es genauer sein soll, gibt es die Bügelmessschraube, die kann auf 0,01 mm, also die analoge, messen. Es gibt dann noch Variationen, die können noch viel genauer messen. Digitale Bügelmessschrauben sind sehr, sehr genau, die können auf Mikrometer teilweise genau messen. Es funktioniert ähnlich, hier ist so eine Skalentrommel. Und eine Graduierung, die läuft hier raus. Und dann kann man auf der Skalentrommel und auf der Graduierung ablesen, welches Außenmaß das ist. Wir haben hier noch eine Innenmessschraube, die funktioniert genau andersrum, nicht mit Außenmaßen, sondern Innenmaßen. Ja.
Wollen wir die mal rumgeben?
Ja, klar. So, haben wir damit jetzt irgendwas gemessen? Ja, haben wir. Da sieht man schon ein Problem. Das sind nur Längenmaße. Längenmaße bedeuten noch nicht, ob irgendwas passt oder nicht. Also natürlich theoretisch perfekter Kreis hat einen Durchmesser von 50 hier. Ein Oval ist noch relativ einfach zu messen. Man misst es einfach an zwei verschiedenen Stellen, dann kriegt man unterschiedliche Durchmesser. Aber hier hat man zum Beispiel an jeder Stelle einen Durchmesser von 50. Da kommen wieder Form- und Lagetoleranzen ins Spiel und man müsste quasi an drei Stellen messen. Und da gibt es verschiedene Tricks. Meistens passiert das auf der Messplatte, die ist aus Hartgestein. Das ist quasi der Standard für Messoperationen. Man hat hier, die Messplatte ist sehr, sehr eben, meistens auf die Größe von der Messplatte nicht viel mehr Abweichung als ein Hundertstel oder weniger. Und kann da verschiedene Instrumente drauf aufsetzen und dann Ebenheit prüfen, Parallelität, Rundheit mit verschiedenen Vorrichtungen. Zum Beispiel wie eine Messuhr, mit der kann man über Werkstücke drüber fahren und dann Höhenunterschiede auf dem Profil selber messen. Genau, hier das sind Endmaße und das gibt quasi die Referenz zu dem Meter in der Werkstatt vor. Also wenn es irgendeine Unstimmigkeit gibt zwischen Messinstrumenten, sind die Endmaße ja quasi das, was das Argument beendet. Und die werden normalerweise regelmäßig kalibriert von irgendeiner Eichstelle, die dann letztendlich auch zurück zum Uhrmeter irgendwann kommen, also beziehungsweise halt das Lichtmeter. Und das stellt eigentlich sicher, dass wenn wir irgendwas fertigen, es irgendwo am anderen Ende der Welt in eine Rakete oder in einem Flugzeug reinpasst. Und das auch so sein sollte, wie es eigentlich von Ingenieuren oder halt, ja, wie es der Zweck eigentlich gedacht hatte. Genau, die Endmaße, kann ich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Es ist halt modular aufgebaut, es ist meistens so ein ganzer Kasten und die kann man zusammenstecken. Die haften auch zusammen, weil die so eben sind, dass die molekularen Anziehungskräfte, die zusammenhalten. Und man kann sich da so ein kleines Stäpelchen bauen, die halt auf ein sehr, sehr genaues Maß das Maß ergeben, was man haben möchte. Ja, dann kommen wir doch zur Fertigung. Eine Sache, die bei jeder Fertigungsart, über die ich heute sprechen werde, gleich ist, ist die Werkzeugschneide. Das könnt ihr euch schon mal einbrennen. Hier haben wir den Schneidkeil, das Werkstück, von dem der Span abgeht. Und das hat immer eine bestimmte Geometrie. Also meistens ist hier der Schneidkeil so ein bisschen geneigt, dass er den Span so rausheben kann aus dem Material. Der Schneidkeil darf natürlich nicht reiben, wenn der Schneidkeil sich in diese Richtung hier bewegt. Und der sollte auch dick genug sein, damit er nicht direkt bricht. Also der Schneidkeil braucht halt eine gewisse Stärke, dass er auch standhalten kann gegen Stahl. Ne? Das ist klar, sonst wird der direkt kaputt gehen. Ja. Fangen wir an mit handgeführten Werkzeugen. Das hat natürlich auch, alle diese Werkzeuge haben auch einen Schneidkeil, Feile haben viele kleine Schneidkeile, Sägen haben die Zähne, die haben auch quasi die Form, die ich eben gezeigt habe. Schaden, da komme ich noch drauf. Aber da möchte ich ja alle mal auffordern, wenn irgendwas gefertigt werden soll aus Metall, einfach mal keine Scheu zeigen, mal eine Säge in die Hand zu nehmen und eine Feile und dann ein bisschen Zeit zu investieren. Mit ein bisschen Übung kann man da sehr, sehr genaue Werkstücke mit fertigen. Da braucht man nicht immer die CNC-Fräse für, wenn man da ein bisschen reinsteckt, weil bei Feilen zum Beispiel, wenn man eine feine Feile hat, hat man einen sehr kontrollierten Materialabtrag. Also man kann da wirklich auf Mikrometer genau da Sachen feilen. Ich gebe mal noch ein paar Sachen um. Die sind gefeilt, also vorgefräst, aber weil das Fräsen nicht genau genug war, ist das nochmal übergefeilt. Die sind tatsächlich auf ein paar Mikrometer genau gefeilt. Ja, das nur dazu. Also da jetzt nicht irgendwie die Stirn runzeln oder die Nase rümpfen, wenn es um feilen oder sägen geht. Das sind echt, hat jahrelang, jahrzehntelang gut funktioniert, und funktioniert immer noch ganz gut. Ja, ein Sonderfall ist das Schaben. Das wurde früher genutzt, um halt Präzisionsmaschinen früher herzustellen. Da hat man zum Beispiel so eine Führung von einer Werkzeugmaschine und die müssen halt sehr, sehr eben sein, damit da keine großartige Reibung zwischen zwei Führungsflächen von der Maschine entstehen und dass sich da ein guter Schmierfilm ausbildet. Und das ist auch händisch bearbeitet worden. Ja, teilweise wird es sogar immer noch gemacht, aber ist schon ein bisschen veraltet. Heutzutage gibt es halt Linearführungen mit so Kugelwägelchen in den modernen Maschinen oder Kugelumlaufspindeln. Das gibt es nicht mehr. Aber wer wirklich eine genaue Anwendung hat, der könnte da mal reingucken ins Schaben. Braucht sehr, sehr viel Übung. Ich kann es selber nicht. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man es kann. Genau, Gewinde schneiden. Das ist auch per Hand möglich. Es gibt Gewindebohrer. Die kann man in ein vorgebohrtes Loch einfach reindrehen. Und dazu müssen wir eigentlich wissen, welches Gewinde wir überhaupt bohren wollen. Ich gehe ein bisschen auf das Gewinde ein. Gewinde sind quasi beschrieben durch das Gewindeprofil, den Außendurchmesser und die Steigung. Also quasi, wenn man das Gewinde einmal um 360 Grad dreht, um wie viel hat sich das Gewinde bewegt? Das ist die Steigung. Die Amis machen genau andersrum. Das ist, ich komm gleich nochmal drauf. Hier links ist ein Gewindebohrer, also spezifisch ein Gewindeschneidset. Wenn man hartes Material hat, kann man in drei Stufen bohren. Ein Strich heißt, damit fängt man an. Der nimmt einen Großteil des Materialabs. Der zweite, der schneidet das noch ein bisschen weiter. Und der dritte, der hat entweder drei oder keinen Strich. Das ist manchmal verschieden. Der schneidet halt das Profil ganz genau. Das Schneideisen ist für Außendurchmesser, wenn man eine Welle hat. Er schneidet das von außen ein Profil drauf, das Gewindeprofil, und damit kann man relativ einfach Gewinde herstellen. Genau, hier ist das Gewindeprofil, metrisches ISO-Gewinde. Das Unified-Gewinde, zu dem ich gleich noch komme, hat genau das gleiche Profil, aber andere Maße. Also es ist charakterisiert durch die Steigung hier, also von Teil zu Teil. Der Außendurchmesser. Bei einem M6-Gewinde ist es zum Beispiel 6 mm. Und hier ist natürlich das Innengewinde von der Mutter und das Außengewinde von der Schraube. Und angenommen, wir wollen jetzt ein Innengewinde machen in den Teil. Mit was müssen wir denn jetzt zum Beispiel vorbohren? Es ist relativ einfach zu lesen. Wir wollen ein M6-Gewinde herstellen. M6 hat eine Steigung von 1 und die Regel ist quasi, vom Außendurchmesser des Gewindes wird die Steigung abgezogen und das ist der Kernlochbohrer. Das Loch müssen wir bohren, also 5. Relativ einfach im metrischen System. Also, angenommen, wir wollen ein 7/16 Zoll Gewinde bohren. Welchen Bohrer müssen wir nehmen? Genau, ich sollte dazu noch sagen, Unified Thread Standard gibt es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Grob fein und sehr fein, coarse, fine and extra fine. Und das hat natürlich alles andere Gewindebohrer. Hier Kernlochbohrung. Und dann gibt es halt so lustige Sachen wie Number and Letter Drills. Hier zum Beispiel so ein Nummer 25 Bohrer. Hat das jemand schon mal gehört? Es funktioniert ähnlich so wie AWG. Die Bohrer-Drähte wurden immer durch progressiv kleiner werdende Formen gezogen und dadurch die Anzahl der Formen ist halt die Nummer von den Bohrern. Das ist halt schön. Die Gradlinie, ja, sehr einleuchtende. Ja, sehr einleuchtend, ne? Ja, noch erwähnenswert ist das British Standard Woodworth. Es wird kaum noch benutzt, außer für Rohrgewinde. Wir haben kein gutes metrisches Rohrgewinde. Wir benutzen das tatsächlich immer noch. Das sind diese ganzen Gehgewinde, die man vielleicht mal irgendwo gesehen hat. Ein besonders herausstehendes Gewinde ist das National Pipe Thread. Wir benutzen es auch. Und das ist quasi so ein kegeliges Rohrgewinde, was Rohre abdichtet. Also angenommen, wir wollen dann ein Inch Pipe Thread schneiden auf das Rohr. Da müssten wir ein 1-Inch Rohr nehmen. Okay, wie groß ist ein 1-Inch Rohr? Mal sehen. 1,315, alles klar. Es wird nicht besser. Also 2-Inch, 2,375. Oh, lässt ein bisschen Licht am Tunnel des, bisschen Licht am Ende des Tunnels erblicken. 3-Inch sind 3,5, 3,5 sind 4. 5 sind 5, okay. Weiter. Das Trapezgewinde. Trapezgewinde, es ist ein Bewegungsgewinde. Man unterscheidet Gewinde grundsätzlich in Befestigungsgewinde, die, wenn man ordentlich Drehmoment anzieht, dass die sich nicht von alleine lösen. Bei Bewegungsgewinde ist das anders. Man kann sehr viel Kraft damit übertragen und die sind immer noch beweglich. Das wird einerseits halt durch die Profilform gemacht. Das hat nur 30 Grad Steigung. Das normale metrische Gewinde hat 60 Grad und die haben meistens eine sehr hohe Steigung, meistens irgendwie 4-5 mm. Und dadurch kann man, wenn man eine sehr genaue Schraube hat, kann man zum Beispiel Werkzeugmaschinen sehr genau steuern. Mit einer rotatorischen Bewegung kann man eine translatorische Bewegung sehr genau steuern. Ja, kommen wir zu Werkzeugmaschinen. Wenn, ja, wir sind nur schwache Menschen. Und Werkzeugmaschinen nehmen uns halt sehr viel Arbeit ab. Hier haben wir ein großes Bohrwerk. Ja, das ist so eine Mischung aus großer Bohrmaschine und großer Fräsmaschine. Und hier drin werden die ganzen Führungen mit Bewegungsgewinde gesteuert durch Handräder. Genau, kommen wir erstmal zum Bohren. Das Einfachste, mit dem wir eigentlich alle mal hin und wieder Berührung haben. Auf der linken Seite gibt es das einfache Bohren ins Volle. Das ist ein Bohrer. Ich kann hier nochmal einen rumgehen. Ich werde noch ein bisschen was dazu erzählen, zu der Schneidengeometrie. Da hat man auch was vor Augen. Ja, damit macht man einfache Bohrlöcher. Hier haben wir noch das Ausspindeln. Das ist ein exzentrisch gelagerter eine Bohrstange mit einer Schneide. Die läuft quasi so in der Schraubenform die bereits ausgebohrte Bohrung nochmal ab und kann sehr genaue, gerade Bohrlöcher herstellen. Das Reiben ist ähnlich wie das Ausspindeln, man braucht eine vorgebohrte Bohrung und kann sehr genaue Bohrungsdurchmesser herstellen, weil das nur so quasi so einen Rest aus der Bohrung abschabt und dann auch sehr gute Oberflächen macht. Genau, es gibt noch ein paar Sachen wie zum Beispiel Senken. Zylinderkopfschrauben sind eigentlich dafür gedacht, dass sie halt unter der Oberfläche von dem Bauteil verschwinden. Ich habe hier noch auch noch was zum Anzuschauen. Da sind auch Zylindersenkungen drin. Da kann man halt die Schrauben reinstecken und das sieht gut aus und man stößt sich nicht dran. Mit Zapfen, der läuft in der vorgebohrten Bohrung, dass der nicht rumwackelt. Ohne Zapfen gibt es auch. Wir haben noch einen Zylindersenker, der macht so nee, Entschuldigung. Das ist ein Zylindersenker, das ist ein Kegelsenker. Der macht kegelige Senkungen. Gewindebohrer hatten wir eben schon drüber gesprochen. Die schrauben sich einfach rein. Hier haben wir wieder den Schneidkeil. Die Leute, die den Bohrer haben, können da ein bisschen drauf achten. Wir haben hier drunter eine Freifläche und das hier ist quasi die Bohrerschneide hier vorne. Die ist positiv und hebt quasi den Span in die Spannut hier rein. Vorne, hier ist die Hauptschneide, sagt man auch Querschneide. Es ist ein bisschen fehlleitend, es ist nicht wirklich eine Schneide, es ist eher so eine Querquetsche. Die quetscht das Material aus der Mitte, weil hier drin, hier unten im Mittelpunkt ist quasi keine Schnittgeschwindigkeit, die quetscht das Material nach außen zur Hauptschneide, dass das wirklich zerspannt werden kann. Und wenn man schon mal versucht hat, mit einem großen Bohrerdurchmesser und einem Akkuschrauber irgendwie in Metall zu bohren, man braucht richtig, richtig viel Kraft, weil die Querschneide quasi eigentlich gar nicht schneidet. Und dafür gibt es ja, Bohrmaschinen, Standbohrmaschinen, die halt den Hebelarm von hier einem kleinen Zahnrädchen hier drin und einen langen Hebelarm ausnutzen können, um den Bohrer mit Kraft ins Metall zu drücken. Und Bohrer mögen das. Also man glaubt gar nicht, wie viel so ein Bohrer eigentlich ab kann. Da sollte man auch keine Scheu haben, mit richtig viel Kraft da auch reinzubohren. Ja, genau. Bei Werkzeugmaschinen, das ist noch ein kleiner Sicherheitsaspekt. Alles ist hands-off. Das Werkstück ist gespannt, da packt man nicht dran. Und das Werkzeug ist auch gespannt. Da sollte man auf keinen Fall irgendwie in die Maschine packen, wenn man gerade Sachen bearbeitet. Die Maschinen sind alle stärker als wir, da können wir keinen Ringen gewinnen. Genau, hier sieht man noch einen Maschinenschraubstock. Kleines Bewegungsgewinde. Ja, und das ist ganz gut mal zu sehen. Kommen wir zum Drehen. Ja, Drehen funktioniert genau andersrum. Da dreht sich das Werkstück und die Werkzeugschneide bleibt stationär. Der Schneidkeil ist ähnlich. Hier haben wir so eine kleine Wendeschneidplatte. Ich kann auch mal ein bisschen was rumgeben, wenn jemand interessiert ist. Das ist aus Hartmetall. Das Ganze ist aus Hartmetall und das kann auch ja, richtig harten Stahl ohne großen Abrieb abheben. Hier haben wir noch eine konventionelle Drehmaschine. Man unterscheidet eigentlich immer zwischen konventionellen Maschinen und CNC-Maschinen. Konventionell ist halt eben, man verfährt das Werkzeug mit den Handrädern. Mit dem Handrad fährt man links, rechts, mit dem Handrad fährt man raus und rein. Hier hat man die Leitspindel, das ist auch so ein Bewegungsgewinde und das ist quasi gekoppelt zur Rotation des Drehfutters. Und damit kann man Schrauben sehr genau nachproduzieren. Das war eigentlich auch die erste richtige Werkzeugmaschine, die halt Schrauben reproduzieren konnte. Das war ein Novum damals und das hat ja quasi die Revolution angefeuert, jede Menge andere Werkzeugmaschinen bauen zu können. Mit den Endmaßen und mit der Hartgestein-Messplatte waren das so die revolutionären Erfindungen. Die CNC-Drehmaschine funktioniert sehr ähnlich, es ist alles irgendwie ein bisschen andersrum, aber das Prinzip ist das gleiche. Das Werkzeug fährt rein und raus, links, rechts, wird hier ins Futter eingespannt. Normalerweise ist da noch riesen Blechgehäuse drum, wie man CNC-Maschinen so kennt, aber das ist quasi so eine nackige CNC-Drehmaschine. Ja, für jeden Anwendungsfall gibt es einen bestimmten Drehmeißel. Nicht ein Drehmeißel kann überall hin. Außendrehmeißel können nicht innen bearbeiten. Ein Schrubbdrehmeißel, der Material abschrubbt, kann meistens keine Gewinde schneiden. Und dafür gibt es ja für jeden Anwendungsfall sein spezielles Werkzeug. Auf ein paar gehe ich ein, zum Beispiel jetzt hier längsrund drehen. Das ist quasi die Außenbearbeitung von einem runden Teil. Und da wird quasi einfach außen Material abgenommen und man bekommt ein rundes Teil. Das geht auch mit axialem Vorschub. Moment. Entschuldigung, das ist radialer Vorschub. Da wird das Werkzeug in die Mitte der Drehachse reingeschoben und man bekommt eine ziemlich plane Fläche, wenn die Werkzeugmaschine schön eingestellt ist. Das sieht man vielleicht auch auf dem Teil, kann man ein bisschen nachverfolgen, was ich eben rumgegeben habe, so die verschiedenen Bearbeitungsschritte. Da ist von allem ein bisschen was dabei. Genau, das ist das, von dem ich eben gesprochen habe. Da ist quasi die Rotation von dem Werkstück direkt gekoppelt zu der von dem Bewegungsgewinde unten an dem Werkzeugschlitten. Und der führt quasi dann die genaue Steigung von dem Gewinde mit fort. Und durch verschiedene Wechselzahnräder kann man dann die Steigung beeinflussen und dann verschiedene Gewindesteigungen herstellen. Bohren geht auch. Man kann hinten am, das hier heißt der Reitstock, kann man einen Bohrer einspannen. Und ja, dann quasi mit drehendem Werkstück und stationärem Bohrer kann man große Löcher bauen. Also Drehmaschinen sind echt sehr, haben richtig viel Power und da kann man auch wirklich viel Material mit abtragen.
Können wir das vielleicht unten mal ausprobieren?
Ja, die hat vielleicht nicht so viel Power. Genau. High-Speed Steel, der Bohrer, den ich eben rumgegeben habe, der ist auch aus Hochleistungsschnellarbeitsstahl, wie man im deutschen Sprachgebrauch so sagt. Ja, es ist einfach ein hochlegierter Stahl, der gut hitzebeständig ist und für die meisten üblichen Werkzeuge gut geeignet ist. Und ja, es gibt verschiedene Drehmessel aus HSS, Gewindeschneidbohrer sind meistens auch aus HSS. Das ist relativ flexibel, es bricht nicht einfach unter Schock, wenn man so einen Bohrer fallen lässt, der zerspringt nicht in tausend Stücke. Und das ist eigentlich so ein Vorteil davon. Ist vielleicht nicht das härteste im Vergleich zu anderen Materialien, aber es ist günstig und einfach. Ja, Hartmetalle, das ist meistens Wolfram-Karbid oder andere Karbide. Im Englischen sagt man auch Carbide oder Cemented Carbide. Hier eine kleine Wendeschneidplatte, die hat immer so kleine Schneidkanten und die kann man dann immer drehen, wenn eine aufgerieben ist. Das geht auch fürs Fräsen. Hier ist ein Messerkopf und da sind die ganzen kleinen Schneidblättchen drauf, die man umdrehen kann. Man unterscheidet zwischen halt Wendeschneidplatten, Indexable Inserts auf Englisch und Vollhartmetall oder halt Cemented Carbide. Ich kann hier auch noch so ein Vollhartmetallfräser rumgeben. Ja, Achtung, der ist scharf. Und dann kommen wir schon zum Fräsen. Hier sieht man auch einen schönen Messerkopf mit Wendeschneidplatten. Und beim Fräsen haben wir wieder, dass der Schneidkeil rotiert und das Werkstück meistens stationär ist. Es gibt verschiedene Arten von Fräsen. Man kann meistens Außenprofile bearbeiten. Der Fräser hat meistens eine Hauptschneide, die ist außen, also in der Drehrichtung kann er von außen was wegnehmen. Und eine Nebenschneider, die ist unter dem Fräser drunter. Das sieht man, wenn man den gleich in die Hand nimmt. Unten sind noch kleine Schneidchen dran. Damit kann man quasi halt unter dem Fräser Material abtragen und dann verschiedene Formen und Profile herstellen. Dafür gibt es für alle möglichen Anwendungsfälle die unterschiedlichsten Fräser. Genau wie beim Drehen die unterschiedlichsten Drehmeißel für die Anwendungsfälle gibt. Hier sieht man die Hauptschneide von dem Fräser, die Umfangsschneide. Und die funktioniert genauso wie halt der Schneidkeil, den ich am Anfang gezeigt habe, außer dass er jetzt rotiert und Material abträgt. Genau, eine kleine Unterscheidung. Gleichlauf- und Gegenlauffräsen ist ein Konzept, das sollte man vielleicht kennen beim Fräsen. Beim Gleichlauffräsen schlägt die Schneide auf das Material und der Span wird gleichmäßig dünner und wird abgehoben. Beim Gegenlauffräsen fängt er von unten an und der Span wird progressiv dicker, bis die Schneide wieder rauskommt aus dem Material. Das hat sehr viele Vorteile, kann nicht jede Maschine, wenn die zu klapperig ist. Und das führt halt dazu, dass die Schneide auf dem Material reibt und schneller verschleißt. Aber in manchen Fällen ist es halt nötig. Genau, konventionelle Fräsmaschinen, so sehen die aus. Kann man schöne Sachen mitmachen. Aber man kann eigentlich immer nur in eine Achse verfahren, in X. In Y, der ganze Kopf fährt hin und her, und in Z, der ganze Tisch fährt hoch und runter. Der Fräser kommt hier oben rein. Mit verschiedenen Vorrichtungen und ein bisschen Erfindungsgeist hat man damit Raketen hergestellt. Macht man heute aber nur in ja, einfachen Fällen, in eben mal schnell kurz was Fräsenfällen. In der Produktion sind da meistens CNC-Maschinen gefragt, die halt mehrere Achsen gleichzeitig verfahren können und dann auch halt komplizierte Profile herstellen können oder auch eben dann effizienter arbeiten können. Wenn wir Fräsmaschine denken, dann haben wir meistens so eine Hobbyfräse in Gantry-Bauweise oder in Portalbauweise, wo der Tisch verfährt. Aber die großen, stabilen Fräsen, die haben meistens dann eine von denen mit einer starren Säule, weil das einfach mehr Stabilität gibt. Die Kräfte dabei sind meistens ziemlich hoch beim richtigen Zerspannen. Genau. Hier ist nochmal eine CNC-Käsefräse, wie man sie so schön nennt. Ja, das ist halt diese Portalbauweise beziehungsweise Gantry-Bauweise, die dann auf dem Tisch hin und her fährt. Hier nochmal in großer Ausführung. Hier fährt der Tisch hin und her. Der Fräskopf oder die Spindel verfährt hier in X und in Z und der Tisch in Y. Hier hat man eine Fünfachsmaschine. Das ist nochmal ein großer Unterschied zur Dreiachsmaschine, die nur in drei Achsen verfahren kann. Die Fünfachsmaschine kann in X, Y, Z und A und C, je nachdem, manche haben auch andere Drehachsen, man unterscheidet zwischen X, Y und Z, sind die beiden die drei Axialrichtungen und ABC sind die Drehrichtungen. Kann die verfahren und dann quasi in allen Positionen den Fräser irgendwo an das Werkstück bringen, in dem Winkel, in dem es gerade gebraucht wird. Ja, ich habe eben schon mal angesprochen, dass Fräsen halt effizienter arbeiten können, weil sie viele verschiedene Achsen verfahren können. Das sieht man hier ganz gut. Das normale Verfahren wäre quasi einfach mit dem Fräser in das Material einzutauchen und dann so zu verfahren. Und ja, durch erweiterte Programmierung kann man halt solche Pfade programmieren, die dann die Fräsenschneide schonen. Und ja, das ist alles ein bisschen langlebiger und effizienter machen. Man kann Kreise auf Fräsmaschinen herstellen, weil die halt Kreise interpolieren können und verschiedene Formen einfach abfahren können, die normal halt eben nur auf Werkstück drehenden Drehmaschinen oder Fräsmaschinen möglich wären. Wie programmiert man das Ganze? Es gibt immer noch viele Leute, die programmieren direkt an der Maschine, die tippen einfach G-Code ein, beziehungsweise jeder Controller hat meistens irgendwie so seine eigene Variation, eigenen Geschmack von G-Code, der Maschine quasi eins zu eins sagt, wo sie hinfahren soll, oder verschiedene Unterprogramme und Zyklen, die halt ein bisschen die Abstraktion machen und dann einfache Schritte ausführen. CAM macht man am Computer. Da lädt man dann ein 3D-Modell rein und kann dann in verschiedenen Frässtrategien so den Maschinenpfad, den Fräspfad sich selber zusammenbauen und zusammenklicken. Genau, da gibt es noch das Konzept vom digitalen Zwilling. Wenn man so eine Fünfachsmaschine hat, da die sehr teuer ist, muss man halt sicherstellen, dass die nirgendwo reinfährt, wo so ungewollt reinfahren soll. Und dann gibt es das Konzept vom digitalen Zwilling, die simuliert die ganze Maschine. Und wenn man da den G-Code reinsteckt, kann man quasi sicher gehen, dass nicht irgendwie ein Teil von der Maschine mit einem anderen Teil kollidiert und dann ja, sehr viel Schaden anrichten kann. Ja, kommen wir schon zum Ende meines Talks. Schneller durchgekommen, als ich dachte. Bisschen Literaturempfehlung. Das hier ist die Metallbibel. Wer sich ein bisschen für Metallbearbeitung interessiert, sollte dieses Buch haben oder davon gehört haben. Ja, stehen alle möglichen nützlichen Tabellen drin, Richtwerte und Strategien, wie man an Bearbeitungen drangehen kann. Ja, noch so eine kleine Inspiration war Foundations of Mechanical Accuracy von Wayne Moore. Der war dafür bekannt, dass er sehr, sehr, sehr präzise Bewegungsgewinde hergestellt hat. Und in dem Buch ist quasi ein bisschen ausgelegt, wie so die Grundlagen der Herstellung waren und worauf man alles nicht achten kann, wie viele Fässer ohne Boden es da alles gibt. Und wer sich ein bisschen für CNC-Grundlagen und G-Code-Grundlagen interessiert, das dicke CNC-Buch gibt es im Internet. Das gibt es übrigens auch im Internet auf archives.org zum Runterladen. Jo. Das war es eigentlich schon. Hat sich jemand eine Frage überlegt, einen Bereich, in den er ein bisschen tiefer reingehen möchte?
Ist jetzt eine richtig dumme Frage. Wenn ich jetzt ein Alu-Profil habe, also so ein Standard-Alu-Profil, sei es von Bosch oder Eitel, und ich möchte jetzt in das Kernloch ein Gewinde schneiden, soll ich da einen Durchgangsgewindeschneider nehmen oder zum Beispiel einen Sackloch-Gewindeschneider?
Kommt das auf das Profil an? Genau. Es gibt Durchgangsgewindebohrer und Grundlochgewindebohrer. Sackloch sagt man eigentlich nicht mehr. Man kann immer noch
Ist
Sackloch
okay.
sagen, man versteht es. Ja, kommt auf das Profil an. Manche nehmen grundsätzlich immer Grundlochgewindebohrer, weil einfach die Späne oben rauskommen und es weniger anstrengend ist. Aber es macht eigentlich keinen Unterschied. Beim Grundlochgewindebohrer ist eigentlich nur das Problem, dass wenn sich die Späne in einem Grundloch sammeln, dass dann das irgendwann das Gewinde zerlegt, wenn man damit zu tief schneidet. Ja. Man sollte auch darauf achten, wenn man Aluprofil hat zum Beispiel, dass da genug Fleisch ist, um halt genug Steigung von dem Gewinde zu unterstützen. Ne? Also wenn man jetzt ein 2 mm dickes Profil hat und man versucht dann M6 reinzuschneiden, hat man nur 2 Steigungen da drin. Das ist eigentlich nicht genug. Man sollte irgendwie so schon 3 mal 3 Steigungen einrechnen, um einigermaßen Last zu tragen. Sonst noch was?
Für Anfänger ist gerade frisch so ein Sonderheft von der MEG rausgekommen, Metallbearbeitung, wo halt eine Menge Tipps, also gerade auch für Anfänger, drinstehen, wo sich recht gewinnbringend fragen.
Ja, also Anfängersachen gibt es eigentlich nicht genug, finde ich. Ne, irgendwie man weiß nie, wo man anfangen soll zu suchen, wie kommt man überhaupt irgendwie zu den grundlegendsten Informationen, weil das war ja eigentlich auch schon so ein bisschen nicht einsteigergerecht, aber so ein bisschen eine Inspiration. Ich kann nur YouTube empfehlen, da gibt es tausende Videos, oft auf Englisch, da muss man sich so ein bisschen reinleben und ein bisschen die Scheuklappen zumachen zu bösen Versuchungen von Übersee. Ja. Ja.
Diese, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißen, diese härteren Metalle, um dann wirklich das Zersparen zu ermöglichen,
Genau.
die müssen ja auch irgendwie gemacht werden, so. Und die auch wieder so. Wie passiert
Genau,
das?
also Hartmetall, wie man im Deutschen sagt, oder Carbide im Englischen, das ist halt eben meistens Wolframkarbid, es gibt auch Titankarbid oder Siliziumkarbid. Das ist ein Granulat, also sehr feine Körner und die sind zusammengesintert mit einem Bindemetall. Das ist meistens Kobalt, also man nimmt das Pulver, vermischt es mit Kobalt und dann kommt es in eine Autoklave und wird dann quasi zusammengebacken. Das ist wirklich so ein Sandförmchen, was dann gebacken wird und dann kommt da halt wirklich dieses ultra harte Werkzeug raus.
Und die Form muss dann auch exakt so sein, dass die Schneide perfekt ist.
Die werden meistens noch geschliffen, Ne? Aber die Form ist meistens so, meistens noch größer. Beim Sintern schrumpft das Metall immer ein bisschen. Das ist auch wieder so eine, ach, Sintern ist so eine Wissenschaft für sich. Ja, aber so ähnlich funktioniert das. So werden auch, wer da schon ein bisschen drin ist, es gibt Bohrer mit Durchlochkühlung, Durchspindelkühlung. Da sind kleine Löcher vorne in den Freiflächen drin und die spritzen quasi Kühl- und Schmiermittel direkt in das Bohrloch rein. Die werden direkt mit reingesintert. Bei der Formbildung sind diese Kühlkanäle schon mit drin und das wird gesintert und dann sind schon die Kühlkanäle damit drin. Die könnte man gar nicht da reinbohren. Ja.
Die Schneiden werden dann halt noch immer irgendwie etwas härter im Diamant, was weiß ich auch immer dann.
Diamant gibt es auch, aber zum Beispiel bei dem Fräser, den ich eben rumgegeben habe, ich habe hier noch so ein bisschen schärferen Fräser. Der ist jetzt speziell für Alu gemacht. Das ist eine sehr positive Schneidengeometrie. Also sehr, sehr großer Winkel, der quasi Späne besonders gut abhebt. Die sind einfach nur, ja, Wolframkarbid, meistens eine mit einer Beschichtung. Das ist nochmal so ein anderes Thema. Beschichtung gibt es auch zig, irre viele Beschichtungen. Und die helfen dann meistens gegen Abrieb oder dass sich das Werkstückmaterial dann auf die Schneide drauflegt und quasi die zusetzt. Dafür sind Beschichtungen meistens da. Die sind meistens auch härter. Und halt, ja, korrosionsbeständiger. Es gibt Diamant, polykristallin oder monokristallin als Schneide selber, aber es ist relativ exotisch, wird für so Feinstbearbeitung, wenn man dann wirklich so eine spiegelige Oberfläche haben will, für Alu, Kupfer, Kunststoffe, Plexiglas, kein Stahl, das funktioniert nicht. Ja, solche Sachen. Es gibt dann noch verschiedene Keramiken, Schneidkeramiken oder Bornitrit wird sehr gerne genommen für gehärtete Stähle, die halt noch härter als Wolframkarbid sind. Ja, beantwortet das die Frage?
Ja, das war eher, meine Frage war eher so, wenn ich jetzt so einen Wolframkarbid Fräskopf habe, du sagtest gerade, die Schneiden von den Dingern werden geschärft dann am Ende noch, wenn sie aus dem Sinterprozess rauskommen. Und da geht man dann mit Diamant oder mit irgendwelchen anderen noch härteren Sachen.
Ach, das halt war die Frage, ja. Also, ja, Diamant oder Bornitrit nennt man vielleicht manchmal auch. Irgendwas, was härter als Wolframkarbid ist, ja. Oder halt die Beschichtung. Ja, also Diamant wäre eine Möglichkeit, kubisch Bornitrit, solche Sachen, ja. Auf Schleifen wollte ich eigentlich eher weniger eingeben, weil das ist auch noch so ein Kaninchenbau, da kommt man nicht wieder raus.
Lohnt es sich für die Hobbywerkstatt, irgendwelche teuren beschichteten Metallbohrer zu kaufen? Und wenn ja, wie erkennt man die übers Taugen von irgendwelchen Imitaten?
Ja, die meisten Bohrer sind beschichtet. Man braucht mal. Achtung, ist schon auf. Die meisten Bohrer sind beschichtet. Selbst der, den ich eben rumgegeben habe, der ist halt eben mit Eisen-5-Oxid beschichtet. Das ist einfach nur was, der schwarz oxidiert ist. Das hilft auch schon. Und das hilft eigentlich, ja, das reicht eigentlich für die meisten Anwendungsfälle. Ja, also so diese goldene Beschichtung, die man kennt, die macht ein bisschen was aus. Aber wenn man zwei Späne nutzt, macht das jetzt auch nicht den riesen Unterschied. Also für Hobbybereich funktioniert eigentlich jeder Bohrer, der ordentlich scharf ist. Ja. Außer bei Messing, da darf der eher nicht scharf sein. Weil Messing greift und da kann einem der Bohrer da reinflutschen und dann zerfliegt er alles. Das ist auch nochmal gut zu wissen. Also für Messing eher stumpfe Bohrer nehmen, für alles andere, je schärfer, desto besser.
Und für Alu, da gab es halt immer so Tipps mit Spiritus irgendwie als Bohröl.
Genau, auf Schmiermittel.
Mit einem anderen Flankenwinkel, aber die kriegt man ja gar nicht zu kaufen.
Ja, es gibt noch verschiedene. Es gibt zum Beispiel Anbohrer, die haben dann einen anderen Spitzenwinkel. 90 Grad zum Beispiel oder eben diese Senker, die ich eben gezeigt habe, 90 Grad. Das ist eine Möglichkeit. Schmierung ist immer so ein Thema. Solange es ein bisschen geschmiert ist, hilft es eigentlich schon. Man kann immer so ein kleines bisschen Öl nehmen, ein bisschen WD-40. Bei Alu funktioniert ja halt Spiritus Benzin, das funktioniert halt auch Isoprop super, solche Sachen, das sind immer so kleine Tipps, aber wenn man so ein bisschen Schmierung hat, reicht es meistens auch schon, dann braucht man echt nicht viel. Und um Kühlung muss man sich meistens eigentlich auch nicht wirklich Sorgen machen, es muss nicht alles vollstrahl gekühlt sein, außer man hat halt wirklich die riesen Werkzeugmaschinen, die da, weiß nicht, 15 Kilowatt in das Werkzeug einpusten. Ja.
Gibt es einen Unterschied zwischen so normalen Schmiermitteln zum Bohren und Gewindeschmiermitteln?
Ja, also es gibt Schneidöl, das ist halt so ein extra viskoses Öl, was sich dann auch so in die Gewindegänge reinlegt. Normalerweise nimmt man halt zum Drehen und Fräsen so eine Emulsion. Das hat einmal Kühlwirkung und Schmierwirkung, das sind halt eben so eine Tröpfchen-Emulsion. Man hat auch früher Bohrmilch gesagt, das sieht wirklich aus wie Milch. Das nimmt man zum Kühlen und zum Schmieren, aber zum Gewindeschneiden, weil die Schnittgeschwindigkeiten nicht sehr groß sind und da entsteht auch nicht so hohe Temperaturen, nimmt man einfach so sehr dickflüssiges Öl. Ja, gibt es wahrscheinlich auch für alle möglichen Materialien unterschiedliche Sachen, aber meistens, wenn man irgendwie einfach ein paar Tröpfchen, Maschinenöl nimmt oder ein bisschen WD-40, funktioniert das eigentlich. Ja.
Gibt es einen Trick, abgebrochene Bohrerspitzen wieder rauszukriegen?
Bohrerspitzen?
Weil das ist das Hauptproblem.
Ja, Gewindebohrer würde ich sagen, wegschmeißen ist einfacher, als es rauszukriegen.
Nee, also
normale Bohrer. Es gibt Linksgewindebohrer aus Hartmetall, das könnte man versuchen.
Ja, die Bohrerspitze steckt im nicht durchgebohrten Loch.
Ja, also zum Beispiel Hartmetall kann auch in HSS reinbohren. Das ginge, wenn das ein Linksbohrer ist, kann der den quasi wieder raustwisten. Das geht. Hitze hilft immer, also wenn man jetzt einfach mal einen Brenner da dran hält, draufhaut, Hitze wirkt manchmal Wunder, glaubt man manchmal gar nicht. Das wäre eine Möglichkeit.
Und abbrechen tun ja die Kleinen, also so unter 3 mm, da ist immer das Problem, trotz Ständerbohrmaschine, ab und zu macht es dann ab.
Ja, genau. Passiert. Also Bohrer kriegt man meistens tatsächlich besser raus als Gewindeschneider. Ein bisschen prockeln, Hitze hilft meistens ganz gut. Schmieren, klopfen, drehen, nochmal nachbohren mit einem Hartmetallbohrer. Oder meistens gibt es da keine Patentformel für. Ich bin da auch nicht so der Experte drin, aber das hat meistens geholfen, ja.
Ich habe mir mal überlegt, wenn es so einen Hohlbohrer geben würde, wo man quasi um die Spitze drumherum noch ausbohren könnte, aber sowas gibt es wahrscheinlich nicht.
Ja, das Problem ist, wie stellt man sicher, dass der nicht auch abbricht, dass der irgendwie aus der Mitte losmacht. Es gibt eine wunderbare Patentlösung, das heißt Electro-Discharge Machining. Das ist eine Elektrode, die läuft in einem Dielektrikum, also meistens halt irgendwie destilliertes oder ionisiertes Wasser. Und die erzeugt einen Funken an dem Werkstück selber, dann kann man alles schneiden, was elektrisch leitet. Und damit kann man auch zum Beispiel irgendwie Hartmetallbohrer, die stecken geblieben sind, einfach in der Mitte rausfetzen durch die elektrischen Entladungen. Und der wird quasi so Stück für Stück dann halt eben da rausgerodiert, so nennt man das.
Kostet viel Geld, ne?
Ja, also es kostet viel Geld. Ich denke mal, für große, riesige Schweißkonstruktionen, wo einem dann Gewindebohrer drin abgebrochen ist, rechtfertigt das auf jeden Fall. Aber es ist kein Hobby-Ding, ja.
Wenn ich dazu eine komische entsprechende Schraube habe, die jetzt nicht metrisch ist,
ja.
Wie komme ich gegebenenfalls auf das richtige nicht-metrische Maß?
Ist das wenn du eine Schraube vor dir hast, wie identifizierst du die?
Genau.
Also den Außendurchmesser, das ist eine Sache, man misst es und versucht herauszufinden, was für ein krummer fraktionaler Wert das ist in Inch oder halt eben den dezimalen Wert und guckt in der Tabelle. Noch eine Sache, die habe ich eben gar nicht gesagt, die Steigung im nichtmetrischen System ist in Gänge pro Zoll angegeben. Also wie viele Gewindegänge passen in 1 Zoll rein. Und dafür gibt es Gewindeleeren. Das sind halt eben ist so ein kleiner Fächer, da sind ganz viele Probe, ganz viele Leeren drin. Die kann man an das Gewinde dran halten und kann dann damit die Steigung bestimmen. Meistens gibt es das dann auch eben auch in 60 Grad Flankenwinkel. Also kann man dann auch noch unterscheiden zwischen British Standard Whitworth oder den US Customary Gewinden, die gleiche Form wie das metrische Winde haben. Die kann man da dran halten und dann bestimmen, wie groß die Gangzahl ist von den Dings. Und sonst einfach Tabellen wühlen und raten. Ja.
Zu den Büchern. Das Tabellenbuch Metall.
Ja.
Gab es das früher in einer anderen Farbe oder liegt das daran, dass ich meins noch von Flender habe?
Ich hatte schon viele alte in der Hand. Manche waren schwarz, aber die waren, glaube ich, mal blau.
Nee. Dunkelblau.
Ja, also ich kenne es tatsächlich nur als blau. Die kriegen jedes Jahr irgendwie ein bisschen anderes Logo da drauf. Früher waren die bestimmt mal anders. Aber es gibt es schon ewig. Also das hat sich über die Jahre so in Deutschland entwickelt und das ist wirklich ja, zur Bibel geworden.
Okay. Das Buch in der Mitte, gibt es ein Literaturverzeichnis im Nachgang?
Habe ich leider nicht.
Wiki-Seite vom Labor?
Könnte ich reinstellen, ja. Aber ja, muss ich nochmal suchen.
Weil du sagtest, da gäbe es einen Link und dann kann man ja mal reinschauen.
Ach so, ja, wenn man den Titel sucht, kommt man auf archive.org. Da gibt es das PDF, okay. Ja. Okay.
Auch jetzt wieder eine ganz dumme Frage. Wenn ich mir jetzt eine Sollbohrmaschine raussuchen möchte, auf was muss ich achten, außer dass die EPO darauf hoffentlich klar genug ist?
Eigentlich gilt bei Maschinen immer Masse ist Klasse. Ne, es geht alles um die Steifigkeit. Je steifer die Maschine, je weniger die rappelt, desto besser. Und meistens wird das einfach nur durch Masse sichergestellt. Ne? Schwere Maschinen sind steifer und sind quasi damit auch genauer. Also wenn man richtig einen Gusseisenrahmen hat mit einem Gusseisentisch und einer fetten Säule.
Das wird Spaß, das in den Keller runterzukriegen und wieder hoch.
Ja, also man kann sie zerlegen und in den Keller tun, aber da sollte man halt die Augen drauf haben. Alte Maschinen sind teilweise auch gar nicht so teuer. Ne? Also neue Maschinen, die halt wirklich im Gegensatz zu den alten Maschinen richtig wackelig sind und die man lieber nicht anfassen sollte, gibt es für das Doppelte wie sehr gute alte Maschinen, die vermutlich noch genauer sind, ja.
Wo findet ihr die eBay?
eBay, meistens, ja, die eBay-Preise sind unglaublich, Maschinenauktionen. Ne? Also verschiedene Auktionen von Betriebsauflösungen, Zoll hat manchmal irgendwie Auktionen, da gibt es solche Sachen. Ja, und sonst irgendwie Augen, Ohren offen halten, Berufsschulen werden mal Maschinen los und sowas, ja. Genau, der Talk ist vorbei. Ich habe 58 Minuten gesprochen. Fertig.